Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Heute gibt es ein Gespräch über einen wahrscheinlich nahenden Kirchenkonflikt, und zwar hier in Deutschland, in Karlsruhe sehr bald, wo Anfang September für 2 Wochen die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen tagt. Eigentlich ein Anlass zur Freude mit vielen Gästen aus aller Welt, jetzt aber zunehmend auch ein Anlass zur Sorge, wie das wohl wird. Und vor allen Dingen deshalb, weil zwei Konfliktthemen irgendwie drohen und man noch nicht richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Und mit einer Person, die ja vielleicht Teil eines dieser beiden Konfliktaspekte ist, habe ich mich verabredet. Ellen Überscheer. Vielen ist sie bekannt als ehemalige Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Und dann war sie im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, der grünen nahen politischen Stiftung, und ist jetzt Mitglied im Vorstand der Stephanus-Stiftung, ganz neu, einem großen diakonischen Träger in Berlin. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Dankeschön. Herzlich willkommen.
Ich muss mit einem Geständnis beginnen, liebe Ellen. Eigentlich breche ich, indem ich mit dir spreche, mit einem heiligen Prinzip, weil ich normalerweise offene Briefe nicht zur Kenntnis nehme. Aber du bist Autorin und Mitinitiatorin einer solchen publizistischen Intervention. Ihr habt mit einer ganzen Reihe von Menschen euch an den Weltkirchenrat und auch die evangelische Kirche in Deutschland gewendet, weil ihr befürchtet, dass der Umgang mit der russisch-orthodoxen Kirche jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, ordentlich gesagt, auf dem Weltkirchenrat nicht angemessen verhandelt wird. Magst du kurz, also vielleicht machen wir erst einmal eine ganz kurze Erklärung, was das eigentlich ist. Das weiß ja natürlich nicht jeder ungefähr. Ich sag mal, was ich weiß vom ÖRK, und dann verbesserst du mich vielleicht. Und dann gehen wir auf euren offenen Brief. Also was ich weiß, der ich wirklich kein Ökumene-Experte bin: Gründung des Weltkirchenrats 1948, so das Zentralorgan der ökumenischen Bewegung, so eine Art Kirchen-UNO nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für uns in Nachkriegsdeutschland zur Reintegration auch der deutschen evangelischen Kirche. Deshalb ist das so bei uns so ein wichtiges Thema. Heute sind es, habe ich mir aufgeschrieben, 352 Mitgliedskirchen, die 580 Millionen Christen weltweit repräsentieren, und die größte Gruppe, und dann in sich natürlich ganz vielfältig, sind die orthodoxen Christinnen und Christen, aber eben auch viele protestantische Denominationen unterschiedlichster Art. Die katholische Kirche gehört nicht dazu, ist aber Gast oder hat so einen festen Beobachterstatus. Genau. Und es fehlen die sozusagen dynamischsten wachsenden Denominationen, die Evangelikalen und die Pfingstler, weitgehend, glaube ich.
Zum Teil, genau, weil die sich da nicht, das ist nicht so deren Ebene.
Genau. Also, wie gesagt, so eine Art Kirchenunion, ich weiß nicht, ob das genau richtig stimmt.
Das ist schon mal die erste Frage, über die man reden muss. Ich glaube, das mit der UNO ist ein bisschen irreführend, das zeigt sich ja jetzt auch, weil das diese konfliktregulierenden Mechanismen in dem Sinne nicht gibt, weil die, was die Orthodoxen Autokephalie nennen, also die Eigensinnigkeit, Ständigkeit der Kirchen wird durch nichts begrenzt im ÖRK. Also es ist schade, aber es gibt eben auch kein Gremium, das, sagen wir mal, sowas wie eine humanitäre Intervention oder sowas beschließen könnte. Ja. Deswegen ist, und die Methoden sind vielleicht vergleichbar, und die Schwierigkeiten der Kompromisserringung. Aber ich glaube, dass das Ziel und die Methode sind dann doch von der UNO unterschieden. Deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen irreführend.
Ja, ja, also das war vielleicht zu flapsig.
UNO-Vergleich. Das machen viele. Nee, das ist ja, also wenn es irgendetwas gibt, was man auch nur annähernd vergleichen könnte, dann wäre es die UNO, aber dann hat es wieder, gerade wenn es eben jetzt, wie jetzt gerade dazu kommt, dass plötzlich auch die Kirchen im Zentrum von Konfliktsituationen, politischen Konfliktsituationen stehen, dass dann eben die Mechanismen andere sind. Und das kann dann eben zu Missverständnissen führen.
Und weil es eben auch nicht so ein professionell politisch-diplomatischer Betrieb mit großem Apparat ist, sondern man sich, ich glaube, alle 5 Jahre, also mit größeren Abständen trifft. Man hat dann zwar auch so ein Headquarter, aber ist es dann eigentlich immer das unendliche Gespräch von Christenmenschen miteinander in diesem Zusammenhang?
Genau,
das
der Dialog ist die Methode. Ne? Und manchmal ist es eben auch der Dialog um jeden Preis. Und das führt dann eben auch in manchen Fragen zu Zerreißproben. Und natürlich ist auch der Ökumenische Rat der Kirchen nicht abgekoppelt vom globalen Geschehen und vom Weltgeschehen. Und da gibt es sehr, sehr viel Grund zur Reflexion in vielerlei Hinsicht. Also unter welchen Bedingungen wurde der ÖRK gegründet? Und das europäische Schwergewicht war ja ganz offensichtlich deutlich. Du hast es auch gesagt, für die Deutschen war es wichtig, dass Wessert Hof als erster überhaupt nach Deutschland kam und offiziell mit deutschen Kirchenvertretern überhaupt gesprochen hat. Das war damals auch nicht von allen in der noch nicht organisierten, aber doch vorhandenen Ökumene nicht von allen gut geheißen und auch umstritten. Aber es hat natürlich im Laufe der Zeit dazu geführt, dass die deutschen Kirchen zu den entscheidenden Finanziers und Beiträgern in aller Bescheidenheit, wie die Bundesrepublik eben so war, aufgestiegen sind im Laufe der Zeit.
Ja, und das ist eben interessant. Man hat einerseits in Deutschland eigentlich doppelt gewonnen. Einmal sozusagen außenpolitisch, kirchenaußenpolitisch in der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ganz besonders mit den Kirchen des Ostens, aber überhaupt weltweit. Und dann natürlich hat man nach innen ganz viele Impulse gewonnen, dass wir jetzt so eine entspannte ökumenische Situation grundsätzlich so im kirchlichen Leben haben, ist sicherlich auch diesem Engagement mit zu verdanken. Oder ein wichtiger Aspekt
davon. Ja, auf jeden Fall. Es hat vor allen Dingen, glaube ich, eine regulatorische Wirkung und da vielleicht auch die größten Wirkungen gehabt, wo es um die Frage ging, ja, wie verabschieden wir uns vom kolonialen Kirchendenken? Das ist eigentlich einer der großen Stränge ja auch der ökumenischen Arbeit immer gewesen, mit Kirchen in Asien und Afrika auf Augenhöhe und in Partnerschaft zu agieren. Und dafür war der Ökumenische Rat je länger, je mehr wirklich eine geniale Bühne. Also ich glaube, dass in dem Bereich eigentlich das meiste geschaffen wurde. Ja, was sich jetzt auch wiederum verändert und in Themen hineinführt, die man dann wiederum vom globalpolitischen Zusammenhang nicht trennen kann. Also wenn der Generalsekretär, der gewählt wird, neu jemand ist aus Südafrika und Südafrika zu einer Gruppe von Ländern aus dem Kontinent gehört, die der UNO-Resolution zur Ächtung des russischen Angriffskrieges nicht zugestimmt haben, dann bedeutet das auch was für den Ökumenischen Rat.
Ja. Dann kommen wir doch gleich auf das aktuelle Thema und diese anderen Themen, Postkolonialismus, Rassismus, Antirassismus, die spielen auch eine große Rolle, sind schon angekündigt, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber gehen wir doch mal darauf. Also du mit einer ganzen Reihe von Mitunterzeichnern und Mitstreiterinnen habt einen offenen Brief geschrieben. Sag doch noch mal kurz, warum und was ist euer Anliegen?
Ja, die Vorgeschichte war eigentlich die, dass der 24. Februar kam und weil ich dann festgestellt habe, viele andere eigentlich die Hoffnung und den Wunsch hatten, dass die evangelische Kirche sich nicht nur klar von der Gewalt, vom Krieg abgrenzt, sondern auch diese unerhörte Tatsache einer Aggression, einer einseitigen Aggression deutlich zum Ausdruck bringt. Und was wir dann gesehen haben, zumindest auf der Ebene der evangelischen Kirche in Deutschland, war zunächst eine große Bestürzung und natürlich eine Verurteilung von der Kriegsgewalt, ist ganz klar, aber dann eben auch so Aufrufe nach dem Motto, also beide Seiten müssten jetzt mal abrüsten und beide Seiten müssten in Verhandlungen und Dialog treten und die Gewalt beenden. Und ich glaube, da waren viele wirklich fassungslos. Also wie dieser, wie es sein kann, dass eine Kirche, die sich eigentlich als Anwalt der von Opfern selbst definiert, so vernachlässigen kann, dass es in diesem Falle tatsächlich ein eindeutiges Opfer und einen eindeutigen Aggressor gab. Und das war so einer der Gründe. Dann gab es noch ein paar andere, vor allen Dingen die friedensethische, naja, wie soll ich sagen, Verwirrung, also mit sehr, sehr unterschiedlichen Äußerungen und eben gepaart auch mit einer Einschätzung der Lage in Mittel- und Osteuropa, auch in Bezug auf die russisch-orthodoxe Kirche, die, glaube ich, viele schon lange nicht mehr geteilt haben. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wenn das jetzt diese etwas unklare, aber dann vor allen Dingen auf die Gesichtswahrung der russisch-orthodoxen Kirche, insbesondere des Moskauer Patriarchats konzentrierte Positionierung, die einzige Positionierung in Deutschland ist, dann ist es zu einseitig und spiegelt nicht das vielfältige Denken innerhalb der Christinnen und Christen in Deutschland wider. Das war so die eine Motivation.
Also diese Pluralität nochmal deutlicher zu machen.
Pluralität der Position, genau. Das deutlich zu machen. Und das andere war natürlich die Vorstellung davon, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass die Vertreter des Patriarchats nach Karlsruhe zu der besagten ökumenischen Vollversammlung kommen, der ersten seit 8 Jahren, eigentlich findet es alle 7 Jahre statt, oder 9 Jahre sind es jetzt sogar, kommen, ihre Kriegspropaganda verbreiten, nicht zum Dialog bereit sind, obwohl ihnen das ständig angeboten wird, wieder abreisen, ihre eigene Pressekonferenz mit ihrer eigenen Infrastruktur machen und den Saal verlassen. Also wir haben jetzt ein ganz gutes Beispiel davon gesehen mit Lavrov beim Außenministertreffen in Indonesien. Und das ist ein Muster. Das ist nicht nur Lavrov, das ist ein Muster. Und dieses Muster habe ich selbst, 2013 war ich auf der letzten Vollversammlung des Ökumenischen Rates in Korea. Und da ist es auch, obwohl das war ja vor der Annexion der Krim, da ist es genau so gelaufen. Und das war meine Befürchtung. Das war meine Befürchtung. Und daraufhin habe ich dann mich mit Menschen zusammengeschlossen, die ähnliche Befürchtungen hatten, auch viele, die sehr kenntnisreich sind, was die Orthodoxie angeht. Und dann war die Frage, schreiben wir einen Brief oder schreiben wir einen offenen Brief, weil wir wollten diese Adressierung machen, aber wir wollten auch gerne darauf aufmerksam machen, Leute, da ist ein Thema und bitte schaut dahin. Und diese Wirkung hat es erzielt und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, ich bin jetzt nicht auf einem Kurs, den, glaube ich, manche dann auch irgendwie befeuern wollten, so jetzt können wir mal die EKD so richtig durch den Kakao ziehen. Das ist überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern mein Anliegen ist wirklich die Vielfältigkeit der Positionen klar zu kriegen, auch Bewahrung vor politischer Naivität. Das ist, glaube ich, etwas, was
immer mal gut tut in der Kirche.
Ja, und das Bewusstsein, dass das, was da vorbereitet wird, man ist natürlich mit sehr viel internen Vorbereitungen und Themen hier und da beschäftigt, aber da nicht den Kurs zu verlieren, was ist eigentlich die Wirkung in der deutschen Öffentlichkeit.
Okay, vielleicht noch einen kurzen historischen Rückblick, obwohl ich wirklich kein Ökumene-Spezi bin. Die Frage, ob die russisch-orthodoxe Kirche den Ökumenischen Rat der Kirche nicht immer schon oder schon lange funktionalisiert hat für bestimmte politische Zwecke, die man nicht legitim finden kann, ist ja eine alte Geschichte, also die Durchsetzung von Delegierten aus KGB-Beständen, also lässt sich im totalitären System auch gar nicht groß anders denken, hat ja eine lange Vorgeschichte.
Ja, und viele wussten nicht, dass Kyrill vor allen Dingen dadurch Putin kennt, dass er zur gleichen Zeit den ÖRK ausspioniert hat. Das ist nie aufgearbeitet worden. Also die ganze Frage, genau wie du sagst, welche Rolle hat eigentlich die russische Orthodoxie in Zeiten des Kalten Krieges im ÖRK gespielt, darüber ist meines Wissens wenig publiziert und wenig gesprochen worden. Vor allen Dingen, es hängt natürlich auch damit zusammen, was ist die Geschichte der Russland-Kontakte der evangelischen Kirche. Da sind viele, viele schmerzhafte Themen, die jetzt eigentlich der Aufarbeitung harren und vor die man sich jetzt gestellt sieht, ohne dass man natürlich jetzt sofort eine Antwort finden kann. Und ich würde gerne noch das eine Schraube weiterdrehen und sagen, es hat auch damit zu tun, glaube ich, diese Sprachlosigkeit, dass Rudolf von Tadden hat das mal, der Historiker und ja auch politische Berater, in so einem Satz zusammengefasst, also in der evangelischen Kirche ist zwischen der Nation und der Welt viel Platz und wenig Inhalt. Also die Wahrnehmung der Europäer, vor allen Dingen in Mitteleuropa, ist relativ gering ausgeprägt. Mhm. Und das ist etwas, was sich jetzt natürlich massiv niederschlägt und so dieser dazu führt, dass eigentlich gar nicht klar ist, wie sollen wir uns jetzt verhalten, wenn wir uns jetzt nicht mehr pro-russisch, wenn die Orthodoxie nicht mehr gleich russische Orthodoxie ist, sondern
jetzt. Genau, und das ist sicherlich ein Punkt, sozusagen diese Ostvergessenheit oder Ostunkundigkeit. Das ist das noch ein zweiter Aspekt, der mir einfällt, ist, dass gerade im ökumenischen Weltkirchenrat natürlich eine ausgeführte und lang eingeübte Dialogkultur ist, dass man immer erstmal zuhört, nicht gleich beurteilt. Also das ist ja auch eine Kompetenz in der sozusagen cross-kulturellen Verständigung, hat aber das Problem, dass wenn da man es mal richtig mit bösen Bunken zu tun hat, man da mit seinen Harmoniekonzepten irgendwie nicht richtig vorankommt. Und keine richtige Entscheidung treffen kann, wie krass ist es eigentlich, was die Gegenseite an Unrecht entweder mit zu verantworten hat oder richtig aktiv vertritt.
Ja, das ist für den Zentralausschuss, also dieses Gremium aus 90 Personen, das ja auf einer Vollversammlung gewählt wird, dann bis zur nächsten eben zwischendurch amtiert und die Geschäfte sozusagen dieser 5000 Köpfe-Versammlung in der Zwischenzeit besorgt. Mit Präsidentinnen und Präsidenten. Das ist ja genau das jetzt auch das Problem, dass natürlich die orthodoxe Familie, die russische Orthodoxie ist die größte Familie innerhalb der Orthodoxen, ja, so, wenn die ein Statement reinbringen, das natürlich von Moskau diktiert ist, dann oder zumindest von Moskau wesentlich beeinflusst ist, dann ist es schwer für den Zentralausschuss zu sagen, wir treffen jetzt hier aber eine vollkommen andere Entscheidung. Also das ist wirklich ein faktisch ein unlösbares Problem. Deswegen kommt es ja so sehr an auf die Gastgeber, in diesem Fall die Deutschen. Also weil natürlich, Stichwort Bewältigung der Vergangenheit und so weiter, den Deutschen wird auch was zugetraut. Ja, und die Erwartungen sind riesig aus der Weltökumene. Und das ist ja auch wirklich parallel zum politischen Prozess, dass es eben für die deutschen Kirchen sich oder die EKD sich genauso schwer tut, wie der gesamte Zentralausschuss, sich eindeutig zu positionieren. Okay.
Und dann hat man wiederum auch das Problem, erstens, dass es ja auch nochmal auch andere kritische Stimmen innerhalb der evangelischen Kirche gibt, neben euren. Man als evangelische Kirche nur Gastgeberin ist, aber nicht Herrin sozusagen des Verfahrens dieser Tagung. Also das lässt sich, wird sich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auseinanderdividieren lassen, das fällt dann in eins. Aber ihr habt, deshalb würde ich auf diesen Punkt gerne noch jetzt zusteuern, ihr habt in eurem langen Brief wirklich ausführlich jetzt nicht nur Forderungen gestellt oder auf ein Problem hingewiesen, sondern ihr habt das auch nochmal theologisch begründet. Also was ist das Problem der kriegsverherrlichenden Propaganda der Spitze der russisch-orthodoxen Kirche?
Ja, ich glaube, dass das ja mit der auch mit der Charta, mit der Gründungscharta des Ökumenischen Rates in gar keiner Weise vereinbar ist. Und die Hauptfrage, die wir uns gestellt haben, ist, wie wollt ihr die Opferperspektive wahren auf der Versammlung in der Öffentlichkeit? Also das waren so die, aber ich weiß nicht genau,
ja, welchen das, Punkt genau. Das eine jetzt, und das andere ist, dass ihr natürlich auch analysiert habt oder versucht habt, darauf hinzuweisen, was eigentlich sozusagen der Kern des Problems ist, jetzt für die russische Kirche, nämlich eine bestimmte Ideologie von Nationalreligion, nicht? Von heiligem russischen Boden.
Ja, das ist eben auch wirklich ein interessanter Punkt. Also wir haben jetzt gesprochen darüber, wie durchsetzt vom KGB. Der ÖHK war aber auf der anderen Seite, das hat die Regina Elster mal sehr schön herausgearbeitet, dass auf der anderen Seite ja auch die russische Orthodoxie gezwungen worden ist in diesem Dialog mit den westlichen Kirchen. Das war ja der einzige Weg nach außen. Man darf ja nicht vergessen, das ist auch wirklich so, wir haben es mit einer Märtyrerkirche zu tun. Also Stalin hat 30.000 oder 40.000 russische orthodoxe Priester umbringen lassen. Ja, und dann sind die konfrontiert worden mit dieser sozialethischen Ausrichtung der westlichen Kirchen und haben dann angefangen, in ihrer eigenen orthodoxen Tradition herauszuarbeiten, wir haben auch sozialethische Positionierungen und theologische Ansätze. So, und dann kam die friedliche Revolution und auch das sozusagen Russland so ein bisschen und die russisch-orthodoxe Kirche so ein bisschen auf sich zurückgeworfen war und es plötzlich im Grunde genommen wie so eine Art Rückschritt gab, man aufgehört hat im Laufe der Jahre über die Sozialität nachzudenken, sondern nur noch auf die individuelle Moralität geguckt hat und dann sich auf diesem Wege immer stärker abgegrenzt hat von westlichen Emanzipationsbewegungen, ob das jetzt LGBT, nicht was immer so hochgezogen wird, die sogenannte Gender-Ideologie und so weiter. Das ist ganz interessant, das zu sehen, dass dadurch die Orthodoxie auch was verloren hat, nämlich über sozusagen ihre eigenen Quellen, die sie haben, über Sozialität und soziales Zusammenleben nachzudenken und in diesem Zusammenhang auch über Krieg und Frieden nachzudenken. Weil das ist witzigerweise es gibt ja ein Papier von 2000 über ein Sozialethikpapier, das hat auch ziemlich viel Furore gemacht, der russischen Orthodoxie, wo ein sozialethisches Papier, wo er auch zur Friedensethik Stellung genommen wird. Wo man auch Sätze lesen kann, wie dass kein Krieg heilig ist. Also kein Krieg kann als heilig gerechtfertigt werden und so. Also das sind alles Papiere, die
durchaus existieren. Ja, und da gibt es ja immer diese Verschärfung der letzten Jahre, eben Abgrenzung vom Westen als Hauptthema.
Genau.
Und dazu nimmt man sich dann diese individualethischen Themen, mit denen man manche Menschengruppen vielleicht in Russland mobilisieren kann, also eben Schulenverachtung und so.
Ja, wo man dann auch sozusagen einen konsistenten Kosmos zwischen Politik und Religion schaffen kann und sich da Ruskimir Theorie, also diese Idee der einer russischen Welt, die ganz eigene Werte hat, ja, also die mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben, wo man sich da natürlich gemütlich einrichten kann und die Abschottungspolitik, die vom Putin-Regime betrieben wird, spielt natürlich diesen Tendenzen absolut in die Hände.
Als ich das las, und das ist ja schön offen und brieffriedlich, wie ausführlich, wie ihr sozusagen auch das ideologisch-theologische Thema aufgreift, habe ich mich aber auch gefragt, ohne nun wirklich ein Russland-Kenner zu sein, ob man nicht in der Gefahr steht, das Ideologische zu überbewerten. Denn man kann ja auch aus der Distanz gucken und zu der Idee kommen, dass das Putin-Regime kein ideologisches Projekt ist, sondern eben eine kleptokratische, mafiaartige Gruppe, die sich einen Staat unterworfen hat. Und zu dieser mafiaartigen Gruppe gehört eben auch die Spitze der russisch-orthodoxen Kirche, ohne dass ich dadurch in Zweifel ziehen wollte, dass es unterschiedliche Stimmen auch gibt und natürlich das lange Erbe der Märtyrerkirche. Und man hat es dann einfach mit Typen zu tun, die ganz andere Art von Kirchenführer sind, als wir das hier aus Deutschland so kennen, wo keine Bischöfin, kein Bischof jemals schwarz gefahren ist. Also so, das sind ja ganz andere Menschenfiguren.
Sofort zurückgetreten sind.
Dann einmal über Rot gefahren. Da lacht natürlich ein Curé, der eine ganz andere, halbkriminelle Vergangenheit.
Der sonst von Orban vor der Sanktionsliste gerettet werden musste.
Und das ist natürlich etwas, was aber schwer auszusprechen ist oder was auch schwer überhaupt zu verstehen ist. Dass das Leiter von Kirchen sind.
Oder also das finde ich total wichtig. Jetzt nicht die Religiosität, die tiefe Religiosität und die tiefe Ernsthaftigkeit und Menschlichkeit und Christlichkeit von vielen orthodoxen Christen, gerade in Russland, in Zweifel zu ziehen oder auch die Arbeit von Priestern in Zweifel zu ziehen. Ich meine, es sind auch eine ganze Reihe Priester vom Putin-Regime unterdrückt worden bis hin zu quasi kirchenpolitischen Morden, so muss man das ja eigentlich bezeichnen. Und das ist aber auch eine der Motivationen für den Briefgewinn, zu sagen, es wir genau die Leute, die sich jetzt gegen ihre eigene Kirche wenden, unter Gefahr von Leib und Leben, die brauchen unsere Unterstützung. Wenn wir uns jetzt hinstellen und genau diesen Punkt, den du genannt hast, der so schwierig ist, ignorieren und sagen, ja, das sind aber unsere Gesprächspartner, dann ist das ja ein Schlag ins Gesicht aus meiner Sicht genau für diejenigen, die sich gegen ihre eigene Kirchenführung positionieren. Ja. Und das ist eben ein interessanter Punkt. Der wird in der ökumenischen Debatte eben oft verwechselt, dass wir denken, im Westen in Anführungszeichen, also wenn wir da, wir schützen die, wenn wir die Spitze der Hierarchie nicht angreifen, dann schützen wir die anderen. Das Gegenteil ist der Fall. Und ehrlich gesagt, jeder, der in der DDR gelebt hat und das 1988 verfasste Papier, dass die SPD-Führung mit der SED-Führung gemacht hat, wo es eine riesige politische Opposition gab in der DDR, wird wissen, was ich meine. Ja, es ist ein Schlag ins Gesicht aller Oppositionellen und Dissidenten, wenn es in einer Zeit, wo ganz klar ist, der zivile Widerstand, wenn es nicht diese enorme Repressivität in Russland gäbe, wäre der zivile Widerstand enorm, auch gegen den Krieg. Und wenn man das ignoriert, dann ist es schon ein Problem. Es ist ein Problem auch der politischen Bewertung der Situation.
Das bringt mich auf eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Mir ist aufgefallen, dass bei den Menschen, die unterteilen haben, ich habe jetzt nicht eine Liste geführt, aber mir viele ostdeutsche Intellektuelle oder Kirchenleute auffielen, also absolut. Menschen mit einer ostdeutschen
aber das war der Kreis von Leuten, die so beunruhigt waren und die sich gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Das ist nicht unsere Position. Und das ist auch nicht das, was wir den russischen und auch den orthodoxen Dissidentinnen und Dissidenten schuldig sind. Ja, das war der Kern, natürlich der Kern auch dieser Gruppe, mit der wir das.
Ja, obwohl es interessant ist, wenn man sich jetzt sozusagen Stimmen aus deutschen Bundesländern mal anschaut, stellt man fest, einige, die hochalarmiert sind, weil sie wirklich allergisch sind und vielleicht auch wachsamer sind als Leute mit einer Westgeschichte. Und aber, wenn man sich den ostdeutschen AfD-Flügel anguckt, Leute, die dann wieder die Nähe zu Russland suchen.
Also das ist ein verrücktes Phänomen. Also darüber werde ich gar nicht fertig zu sprechen. Mir ist es eigentlich nur auf wenigen Wegen erklärlich, verständlich überhaupt nicht, wie es dazu kommen konnte, dass es so eine, also im Grunde so ein wirklich eine 180-Grad-Drehung haben, die natürlich politisch auch bewirtschaftet wird, muss man sagen, auch von einem sächsischen Ministerpräsidenten im Moment bewirtschaftet wird, dass man sich sagt, na ja, wir hatten doch schon immer gute Beziehungen nach Russland in meiner Kindheit und Jugend. Wurde im Wesentlichen von Russland und wenn über die Sowjetunion gesprochen wurde, dann war das der Russe. Und der Russe hatte eine Haupteigenschaft und das war, die Großmutter wurde vergewaltigt, das Land wurde geplündert und Reparationen. Also das war so ungefähr das Set von, was unterhalb der ideologisch verordneten, von der SED verordneten Ebene, genau, ja, da war natürlich alles ganz toll. Das ist eigentlich nur erklärlich aus so einer Trotzreaktion, das ist ein verkappter Anti-Amerikanismus, der sich da Bahn bricht und der Bewunderung und der Sehnsucht nach dem Autoritären. Also das, anders kann man sich das eigentlich nicht erklären.
Okay, lassen wir mal diesen Quatsch beiseite und gucken nochmal jetzt mit diesem, mit eurer Initiative auf den Weltkirchenrat. Also Ende August fängt es an und dann zwei Wochen im September. Es ist für mich, der ich da nicht im Detail drin bin oder in den entsprechenden Gremien, schwer abzuschätzen, was da passiert. Ich nehme nur wahr, dass auch unklar ist, wer von Russland eigentlich dabei sein wird. Der sozusagen kirchliche Außenminister in Anführungszeichen Hilarion ist irgendwo geschasst worden. Es scheint irgendwo unklar zu sein, was da aus russischer Seite kommt. Interessant wird auch sein, wie die anderen orthodoxen Kirchen, die ja auch nicht gerade maulvoll sind, wie die sich positionieren werden und wie sozusagen die weitere Vorbereitung von Sitzungen und Proklamationen ist. Hast du da eine Einschätzung oder eine Wahrnehmung, auch was euer Brief ausgelöst hat?
Also das ist ja eine unserer Forderungen, dass wir gesagt haben, wir möchten Transparenz, also als nicht zuletzt auch als Kirchensteuerzahlerinnen und Zahler. Im Übrigen wird ja auch durch das Auswärtige Amt die Versammlung unterstützt. Insofern sollte auch jeder, hat jede und jeder damit zu tun, schon mal allein qua Steuern. Transparenz darüber zu, einen Anspruch auch auf Transparenz zu erfahren, was wird eigentlich genau vorbereitet und wie was sind die Planungen, was sind die Schwierigkeiten, und das ist doch sehr nebulös. Also, und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Tatsache, dass wir den Brief geschrieben haben, schon dazu geführt hat, dass man ein bisschen dass man nicht nur ein bisschen, sondern dass man sehr aufgeschreckt war und dass, glaube ich, ein kleines Stück deutlicher geworden ist, was das für eine politische Dimension hat, was da passiert und passieren wird. Aber also in Sachen Transparenz, ich habe jetzt also weder, dass das klar ist, wie soll diese Opferperspektive, wie sollen die ukrainischen orthodoxen Kirchen jetzt gestärkt werden? Also es hätte ja auch mal eine prominente Person der evangelischen Kirche in Deutschland nach Kiew reisen können. Das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, mit dem man wirklich hätte deutlich machen können, egal was im ÖHK besprochen wird, man hätte die deutsche Position deutlich machen können, hat man aber nicht gemacht. Aus Moskau, ja, hören wir verschiedenste Nachrichten, also Leute, die man, was weiß ich, Chaplin, Hilarion, so die üblichen Verdächtigen, die man so kannte aus der zweiten Reihe, sind ja jetzt nicht mehr vorhanden und jedenfalls nicht in ihren Positionen mehr, und ich weiß es nicht, also ich stecke da nicht drin, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass da mit ganz offenen Karten gespielt wird. Was der Brief ausgelöst hat, war, dass es dann zum Teil auf Facebook lange Berichte gab über Konsultationstreffen, die geplant waren mit der russisch-orthodoxen Kirche, zwei, zu denen dann alle erschienen sind, außer die russisch-orthodoxen.
Ich nehme weiter.
Verzweiflung, also ich kann es nicht sagen. Ich nehme es einfach, ich nehme das, ich glaube nicht, dass es einen Unwillen oder sowas gibt, transparent damit umzugehen, sondern ich glaube, es gibt wirklich ganz große Fragen und Unsicherheiten, wie in dieser wirklich nicht einfachen Gemengelage zwischen Öffentlichkeit und ökumenischen Anforderungen, zwischen Ansprüchen aus Genf und der Einbeziehung auch der lokalen Gemeinden und so weiter, was da ein guter Kurs ist. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer.
Naja, also ich nehme wahr, dass da Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchenamt ordentlich arbeiten, aber noch keine spruchreife Antwort gefunden haben. Eine wichtige Frage wäre ja auch, wie die ukrainisch-orthodoxe Kirche in irgendeiner Weise auftauchen kann, die ja noch nicht Mitglied ist, weil die diese ganzen Prozesse durchlaufen hat. Aber wenn du sagst, es sollte die Opferperspektive deutlich werden, dann müsste natürlich sozusagen die größte ukrainische Kirche, es gibt auch noch andere kleinere Kirchen, es gibt auch Protestanten dort, müsste in irgendeiner Weise sichtbar und hörbar werden. Und was die Russen dann machen, das weiß man nicht. Es wird ja sozusagen offiziell der Kontakt gehalten, aber er findet ja gar nicht statt.
Und gleichzeitig ist es ja so, das ist jetzt Verrückte, der ÖHK ist ja nicht abgetrennt von der russischen Orthodoxen. Sie sind, wie du hast es ja am Anfang nochmal deutlich gesagt.
Die größte Mitgliedskirche.
So, die jetzt darüber bestimmt, wie die Opfer, also es ist total verrückt, also das zu wahren. Ich meine nur, dass es schon möglich wäre, auf deutscher Seite klarere Positionen zu beziehen, auf deutscher Seite. Und das hätte auch eine Wirkung auf die gesamte Versammlung. Es würde zumindest im Vorfeld eine Klarheit darüber bringen, was ist die Position der evangelischen Kirche in Deutschland. Wo es ja im Übrigen auch so ist, die finnische Orthodoxie, ich meine, Finnland hat eine große orthodoxe Kirche, also für finnische Verhältnisse groß, die unablässig Statements veröffentlichen, sehr, sehr deutlicher Natur in Bezug auf Russland, es gibt eine ganze Reihe von Kirchen, die EKD hinter sich versammeln könnte. Also sie stünden auf gar keinen Fall allein auf weiter Flur mit einer klaren Haltung.
Ich habe vor ein paar Wochen ein Podcastgespräch hier geführt mit einer deutschen Lyrikerin, Dorothea Grünzweig, die in Finnland lebt, weil ich ihre Perspektive und die mich auch besonders darauf hingewiesen hat, dass diese kleine, aber doch bedeutsame orthodoxe Kirche in Finnland sich präzise äußert.
Ja, genau.
Warten wir ab, warten wir nicht nur ab. Mit eurem offenen Brief habt ihr einen Impuls gesetzt.
Richtig, ja, so war es gedacht.
Ich würde jetzt gerne noch auf ein zweites Thema kommen, das mir nochmal in besonderer Weise am Herzen liegt. Und das ist das Thema Israel-Palästina-Konflikt auf dem Weltkirchenrat, beziehungsweise linker Antisemitismus gegen Israel. Ich habe mich viel beschäftigt jetzt mit der größten deutschen Kulturpolitik der letzten Jahre, der Documenta in Kassel, habe mich da auch an einem Punkt ein bisschen eingemischt und bin immer noch erschüttert über die Art, wie, ja gar nicht innovativ, sondern wie so ein Rückfall fast erscheint es mir in einen linken Antizionismus der 1970er Jahre stattfindet. Sozusagen das aber unter postkolonialen Vorzeichen. Und will aber jetzt nicht nur auf die Documenta draufhauen, das haben schon viele getan, sondern habe wie eine ganze Reihe anderer Kolleginnen und Kollegen, die so sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen, große Sorge, dass das auf dem Weltkirchenrat irgendwie eine ähnliche Geschichte wird. Und gerade wenn die deutsche Öffentlichkeit zu Recht so sensibilisiert ist und dann irgendwie falsche Töne in Karlsruhe fallen, das eine verheerende Wirkung hat. Wie siehst du das?
Genau so. Also das, ich habe jetzt zu dem Thema nicht öffentlich Stellung genommen, aber es ist durchaus so, dass diese Sorge von einigen geteilt wird, auch innerhalb der evangelischen Kirche, insbesondere denen, die über viele Jahre lang den jüdisch-christlichen Dialog auf ein Niveau gehoben haben, wo es wirklich um gemeinsame Sichtweisen geht und um theologisches Weiterkommen und Erkenntnisse. Und gleichzeitig ist es ja interessant, dass du über die Documenta, die ja einen ganz klaren postkolonialen Anspruch hatte, damit angetreten ist, dass du das sozusagen verknüpfst mit dem Israel-Palästina-Thema, da zeigt sich etwas, was ich glaube, was die letzten Jahre gekennzeichnet hat, dass es plötzlich oder nicht plötzlich, sondern sehr gezielt einen Brückenbau gegeben hat zwischen der Position der Palästinenserinnen und Palästinenser, der politischen Position, ja, auf der einen Seite und dem Kampf oder dem Postkolonialismus oder dem Antikolonialismus, sagen wir mal Antikolonialismus, in dem also die gesamte Menschheitsgeschichte jetzt sozusagen in Anspruch genommen wird, zu sagen, ja, aber schaut mal, Leute, wir haben so viel Gewaltgeschichte, das ist alles kolonial verursacht. Und auch die Gewalt der Palästinenser ist kolonial verursacht. Und schwupp gibt es, und in diesem Rahmen wird die Entstehungsgeschichte Israels historisch entankert und wird in diese große Gewaltgeschichte eingeordnet und plötzlich finden sich Israel auf der Täterseite. Und das ist dieser Funktionsmechanismus, der bei vielen, auch bei denen, die klar, also ja, so jemand wie der Neffe hier von Maria von Wedemeyer, also die eigentlich ganz, ganz klar im antinationalsozialistischen Kampf verankert sind, die sehr, sehr einen großen Appeal hat, also und sehr, sehr viele Leute anspricht, ja, die das Gute wollen und die da also sagen, ja genau, und der Kolonialismus ist auch also ganz furchtbar und schrecklich und die gar nicht merken, wie auf einmal diese Brücke entsteht, auf der Israel ganz elegant auf die andere Seite geschoben werden kann. Und das ist ja offensichtlich auch etwas, was, und das läuft schon länger, es ist nur so, dass das in Deutschland jetzt erst ankommt. Also das Taring-Padi-Bild ist 20 Jahre alt, also daran merkt man, wie weit wir in Deutschland global, kulturell eigentlich sozusagen hier in unserem Saft geschmort haben und das gar nicht zur Kenntnis genommen haben, weil die Theoretiker, die diese der multidirektionalen Erinnerung sitzen ja in, also es ist in Anna Kolam Said, Anna Columbia und so Leute, die das dann vorangebracht haben und hier in Deutschland verschärft es sich natürlich, weil wir diese Konkurrenz der Narrative haben, also gerade auf der Linken, die einen, die sagen, sie haben sich politisiert, im Antisemitismus, im Nie wieder, ja, und die anderen, die sagen, aber ich habe mich eben politisch positioniert im Antiimperialismus und im Abschaffen von ungerechten Strukturen, globalen Strukturen. Und in Israel prallen diese beiden Narrative, die eben diese progressive Politik bestimmen, aufeinander und werden da stellvertretend für andere Bereiche ausgefochten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann, oder das heißt, es ist dann natürlich auch so, dass das hier auch in die Kirchen hineingeschwappt ist. Ich habe jahrelang versucht, in einer Kommission, der ich dann immer so als Gast angehörte, als ich beim Kirchentag noch war, wie gesagt habe, wir müssen uns mit dem BDS-Thema auseinandersetzen. Wir können das nicht so auf uns, wir müssen sie einfach so lassen und sagen, okay, das sind eben die Israel-Unterstützergruppen und hier sind die Palästina-Unterstützergruppen und so weiter. Und jetzt ist das natürlich ein richtiges Politikum geworden, insbesondere seit dem BDS-Beschluss ist das des Bundestages, ist natürlich das Kairos-Papier eigentlich würde ich sagen, mit auf der Liste der Papiere, die man sehr, sehr kritisch angucken muss.
Und in dem, es gibt so ein Vorbereitungsheft, eine Vorbereitungszeitschrift für den Weltkirchenrat, wo es einerseits eine sehr gute, wie ich finde, sehr präzise Stellungnahme von orthodoxer Seite zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt, zugleich aber auch einen Text von einem deutschen älteren Theologen Ulrich Durow, der, wie ich finde, zu Recht eines linken Antisemitismus schon mehrfach beschuldigt worden ist. Und das steht so nebeneinander und lässt mich ein bisschen ratlos. Zudem ist es ja eine ganz lange, das finde ich auch nochmal, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Der Kampf gegen Kolonialismus, Rassismus, du hast es vorhin erwähnt, gehört sozusagen zur Gründungsgeschichte des ökumenischen Rates der Kirche, der ganzen ökumenischen Bewegung. Ja. Zu Recht, ist ja gut. Ja. Und zugleich gibt es eben, zeigt sich hier auch eine echte Schwäche des postkolonialen Diskurses, ohne den nun im Ganzen sozusagen aus dem Fenster schmeißen zu wollen, dass er, weil er in Teilen dezidiert anti-westlich ist, alle Konflikte in Teilen reduziert auf den Gegensatz Nord-Süd.
Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß, ja, Nord-Süd, das wechselt sozusagen, das ist die Ablösung des alten Ost-West-Konflikts. Und das führt dazu, dass dann eben Israel nicht nur auf die Täterseite kommt, sondern Israel ist Exponent des Westens. Und deshalb eben in besonderer Weise unter sozusagen verbalem ideologischen Beschuss. Und die eigenen, und dann hat man es natürlich nochmal als guter postkolonialer Mensch so schwer, sich einzugestehen, dass man antisemitisch vielleicht gerade mal formuliert, weil man ja bei den Guten ist. Wie kann man da böse sein?
Genau, ja. Ja, ja, also ich kann dem nichts hinzufügen, weil ich sehe das ganz genau so. Und das Problem ist natürlich, dass für alles, also ich meine auch im Bereich, also wenn wir uns an den BDS-Beschluss und das Vorfeld erinnern, dann gab es 200 Intellektuelle aus Israel, die nun dezidiert widersprochen haben und so weiter und so fort. Also die Gemengelage ist ja auch nicht immer so, die ist eben nicht schwarz-weiß und die ist nicht so eindeutig. Und ich möchte jetzt gar nicht über die ganze Geschichte. Ich habe auch in den 90er Jahren in Heidelberg studiert und sehr, sehr viel auch gelernt von Ulrich Durow und habe das auch, also die sozusagen Bewusstseinsbildung, ja, in Bezug auf Ungerechtigkeiten schätzen gelernt. Aber ich glaube, dass sich die Dinge weiterentwickelt haben und dass wir in neue Dualismen hineinfallen, die wirklich der Differenziertheit und der Ambiguität der Situation überhaupt nicht angemessen sind, weil zum Beispiel unter anderem historisch gesehen die sozial verursachten Konflikte, die es im Westen immer gegeben hat, die werden ja auch nivelliert. Also es gibt ja nur noch, also so, ja, ja. Jede Ungerechtigkeit hier ist, also jeder Mensch, dem auch Unrecht widerfahren ist, irgendwo in Europa oder in den Vereinigten Staaten oder wo auch immer, wird ja im Grunde des Kolonialismus bezichtigt. Also einfach nur qua Weißsein. So. Und das sind ja eigentlich Muster, von denen wir dachten, die haben wir jetzt seit Martion ein bisschen überwunden. Also dieses gnostische Denken, ja, so, das war ja nicht von Erfolg auf lange Sicht gekrönt und das kommt jetzt zurück und das ist eigentlich glaube ich, eine Weltsicht, die hochproblematisch ist. Also ich meine, wir müssen auch sehen, was das Israel-Palästina-Thema angeht, dass dass auch die Kirchen einer politischen Strategie folgen. Ich habe vor ein paar Jahren mit Stayer selber gesprochen, aber noch Außenminister, jetzt ist er ja Ministerpräsident in Palästina, und der hat mir sehr, sehr unverblümt und deutlich gesagt, was die Strategie ist. Es ist ja auch offensichtlich der Internationalisierung des Konfliktes, indem man eben das ganze Thema auf ein höheres Niveau führt und sich Verbündete sucht, die dann natürlich ihre Narrative in das palästinensische Narrativ mit einhaken. So, das ist ja die ganze Strategie. Die wird politisch verfolgt, und die Kirchen finden dann eben nicht zu einer eigenen Strategie, sondern beteiligen sich dann auch an Aktionen, die in ihrer Wirkung ja vollkommen absurd sind. Also wenn genau diejenigen, die auch in Israel sich um Dialog mit, ob es in der Wissenschaft ist, in der Kunst, in der Kultur, auch im Umweltschutz, die sich um Dialog und Zusammenarbeit bemühen, wenn ausgerechnet die dann sanktioniert werden sollen. Also das sind ja dann diese Absurditäten, die deutlich machen. Also so auf diesem Wege werden wir das Problem nicht lösen. Jetzt kommt noch hinzu, nochmal Stichwort Generalsekretär des Ökumenischen Rates, dass ja schon Desmond Tutu, als er noch lebte, das Wort von der Apartheid prominent übertragen hat auf das Thema Israel und Palästina. Und das macht diese besprochene Amalgamierung von Nahostkonflikt und Kolonialismus natürlich auf eine Weise dicht und eng, die dann, glaube ich, wirklich schwierig ist. Also wenn das, das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, sich in der Weise zu positionieren, auch von deutscher Seite, und zu sagen, das hat jetzt nicht nur mit unserer eigenen Geschichte zu tun, sondern wir finden es aus theologischen und politischen Gründen falsch, das Palästina-Thema als Apartheid zu bezeichnen. So, das wäre...
Wäre sehr sinnvoll. Ein kleiner Aspekt dazu noch, dass natürlich die Erinnerung an den Kampf gegen die Apartheid, zu den großen Heldengeschichten der ÖRK, das ist sozusagen identitätsbildend. Damals haben wir auch gegen die EKD, viele Kirchenämter, die Apartheid sozusagen in Südafrika überwunden. Insofern ist es natürlich auch bei aller Unsicherheit, was soll so eine ökumenische Bewegung, immer natürlich noch eine besondere Gefahr und Versuchung, dass man sagt, wir machen das wie damals, wir sind gegen Apartheid und deshalb jetzt. Also das ist ein bisschen gemein, aber eine Dynamik kann es ja geben.
Natürlich, das ist absolut parallel auch zum Thema der Ostpolitik, obwohl
stimmt, das war auch.
Lars Klingbeil ja geschrieben hat, wir sind nicht schuld am Ukraine-Konflikt, aber im Grunde genommen gibt es natürlich diese Tendenzen, den garstigen Rahmen der Geschichte zu überspringen und Parallelitäten herzustellen, die gar nicht existieren, aus dem eigenen identitätsstärkenden Fundus schöpfen zu können. Klar, das ist auf jeden Fall so. Aber da sind wir wieder bei dem Thema der Frage, gibt es eine kritische Selbstbeschäftigung des Ökumenischen Rates mit der eigenen Geschichte? Und ich glaube, solange sich diese Weltversammlung, ich meine, jetzt die Debatte, die ist ja global jetzt, ja, der Aufarbeitung von, also wenn wir die Museen gucken und so, eigentlich wäre es jetzt der ideale Moment, sozusagen paradigmatisch auch für andere globale Zusammenhänge eine geschichtliche Reflexion zu machen, wo es ja auch viele, wir haben ja über viele, viele positive
viel Erfahrung ist da in der ökumenischen Bewegung.
Ja, und auch Methodik, die erlernt worden ist, wie führt man einen solchen globalen Dialog wirklich auf Augenhöhe? Da würde ja sehr, sehr viel auch Zukunftsweisendes zutage gefördert werden. Aber sich dieser Vergangenheit zu stellen, ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, auch eine Klarheit, die geht dann vielleicht auch nicht immer zu unseren Gunsten, also wie wir uns jetzt die Welt vorstellen, aus. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges, zukunftsweisendes, ist auch wieder so ein Zeichen von Relevanzsphäre.
Und dann würde das wirklich interessant werden. Es wird jetzt kein Anlass reiner Freude und eines schönen Kirchenvölkerfestes werden, aber könnte richtig eine Plattform für ganz relevante Debatten sein. Ich will aber eine letzte Frage nochmal stellen. Vielleicht ärgere ich dich damit ein bisschen, aber wenn ich, wird sich ja wehren können, wenn ich mir dieses Programm und diese ganzen programmatischen Vorankündigungen anschaue des Weltkirchenrats und seiner Versammlung und welche Themen alle bearbeitet werden, alle großen sozialen, wirtschaftlichen, alle großen Themen sind da, wird mir ganz schwindelig. Wie soll eine solche Versammlung das bewältigen? Und was ist eigentlich die Aufgabe, die Kompetenz, der Sachverstand, das Mandat von Kirchen, sich in dieser Weise öffentlich damit zu beschäftigen? Das ist ein Thema, das kennt man vom lieben deutschen evangelischen Kirchentag auch ein bisschen. Also riesige Themen mit großem, sozusagen mit großer Emphase betrieben. Und das hat seinen hohen Wert, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, es ist auch eine Selbstüberforderung.
Also ich glaube, nach der Pandemie, dass es eine neue Wertschätzung von Begegnung und Dialog gibt. Also die emphatischen Formulierungen auf Englisch klingt es ja also alles immer ganz wunderbar. Und wenn man sich das mal so ins Deutsche übersetzt, dann wird es ja auch alles sehr nüchtern so. Das ist klar. Und sicherlich ist da auch ein sozusagen so ein Hintergrundrauschen dabei, dass das das vielleicht ein bisschen mehr verspricht als da ist, aber faktisch funktioniert es natürlich so, dass sehr, sehr viele kleine Gruppen, es gibt sozusagen diese offizielle Tagung mit den Delegierten und ringsherum gibt es ja wahnsinnig viele Begegnungsmöglichkeiten, also auf liturgischer Ebene, und das ist ein unglaubliches, darf man nicht vergessen, bei so einer Versammlung spielt die Spiritualität eine Wahnsinnsrolle, und das ist unglaublich, also was man da erlebt, ja, und was man da auch wirklich genießen kann, das ist schon enorm. Und dann gibt es irrsinnig viele Arbeitsgruppen, wo man sehr, sehr viel über die eigene Positionierung lernt. Also ich bin an manche Dialoge da hineingegangen und habe gedacht, naja, ist doch klar, also so sehen wir die Welt. Also zum Beispiel, was Geschlechterverhältnisse angeht oder so. Und dann waren Leute, die waren auch meiner Meinung, aber aus komplett anderen Motivationen her. Wirklich aus dem Gegenteil von dem ich überzeugt bin. Und trotzdem hatten wir dann eine gemeinsame Position. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und interessant. Insofern glaube ich, sehe ich das eher als so eine Antwort auf die komplexe und vielfältige Welt. Und nicht als Ansage, dass jetzt zu allem also maßgebliche oder maßgebende Statements dazu ist, die erwartet werden dürfen oder so. Dafür ist, glaube ich, der kleinste gemeinsame Nenner, der ja am Ende gefunden werden muss, wenn es heißen soll, der ökumenische Kirchenrat hat das gesagt, das kann der Sache ja nicht gerecht werden, das ist ja völlig klar.
Und dann ist es im Grunde wie auch in jedem schönen evangelischen Kirchentag, das Entscheidende ist die Begegnung, die man hat, und die ist eben viel spiritueller, geistlicher, als man das immer so meint. Und sie ist aber manchmal auch ordentlich zugespitzt und konfliktreich. Und das ist ja auch eine Chance.
Mal, als Reinhard Höppner 2007 gesagt hat, Frieden schließt man mit seinen Feinden und nicht mit seinen Freunden, übrigens auch mit den Taliban, ist er politisch derartig verkloppt worden, insbesondere von der anderen politischen Seite. Und und wenige Jahre später war das genau, und gucken wir mal jetzt nach Afghanistan, war alles so.
Ja.
Das war das Gebot der Stunde. Also von daher ist das, glaube ich, nicht, das heißt ja dann immer sozusagen das Prophetische, der prophetische Zug der Kirche oder so, den gibt es natürlich auch. Und ich wünsche mir, dass die Freiheit auch des politischen Denkens, die Kirchen haben, dass die wirklich unabhängig von politischer Beeinflussung genutzt wird.
Vielen Dank. Das war schon mal eine sehr schöne Begegnung. Nur zwischen uns beiden und denjenigen, die zugehört haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja, ich danke.
Und wir sind mal gespannt, was passiert.
Absolut.
Vielen Dank, liebe Ellen.
Dankeschön.